Wann ist ein Mann ein wahrer Mann? Von Byron Forrest Yawn. Kapitel 3: Männlichkeit. Ein Mann weiß, wo der Hammer hängt. Nachdem Jesus seinen Jüngern die Füße gewaschen hatte, zog er sein Obergewand wieder an und kehrte an seinen Platz am Tisch zurück. Versteht ihr, was ich eben getan habe, als ich euch die Füße wusch? Fragte er sie. Ihr nennt mich Meister und Herr, und das mit Recht, denn ich bin es. Wenn nun ich, der Herr und der Meister, euch die Füße gewaschen habe, sollt auch ihr einander die Füße waschen. Ich habe euch ein Beispiel gegeben, damit auch ihr so handelt, wie ich an euch gehandelt habe. Johannes 13, die Verse 12 bis 15. Erinnerst du dich an die Szene in dem Film Die Bourne-Identität, als Jason und Marie sich in Eamons Landhaus außerhalb von Paris versteckten? Männergesetzalarm, gib niemals zu, dass du die Bourne-Serie nicht gesehen hast. Marie wacht in der Nacht auf und sieht Jason bei den Kinderbetten stehen. Der Attentäter war nun Beschützer. In der Stille bedauerte er die vergangenen Einsätze. Etwas von einer Vorahnung, ohne Zweifel. Es folgt eine geflüsterte Diskussion über die Einfachheit und Flucht in häusliche Wirklichkeiten. Marie zögert. Die umherirrende Nomadin ist genauso einsam wie Jason. Werden sich die zwei Seelen jemals finden? Was für eine Ironie. Es ist tiefgründig. Nun gut, zurück zu Explosionen und Gewehrfeuer. Am nächsten Morgen wird der Hund vermisst, wodurch die beiden in Alarmbereitschaft versetzt werden. Allerdings handelt es sich nicht um einen Hund wie Lassie. Ein vermisster Hund kann keinen Alarm schlagen, weil er unauffindbar ist. Egal. Eamon und die Kinder fliehen auf Jasons Befehl hin in das Untergeschoss. Jason findet instinktiv das Jagdgewehr über der Anrichte. In Panik sagt Marie so etwas wie, »Wir haben die Kinder in Gefahr gebracht!« Bourne erwidert, vollkommen kaltblütig und cool, »Warte es ab, das wird nicht passieren.« Und das ist der Augenblick. Mann, ich liebe diese Szene. In dem Moment wünsche ich mir, Jason Bourne wäre mein Vater gewesen oder wäre zu uns zum Frühstück gekommen, als ich 8 war. Ich gehe durch unser Haus und zitiere diesen Satz in bester Bourne-Manier bei jeder Gelegenheit. Bei Anschaffungen, Fragen, ob wir draußen spielen, Pyjama-Partys, egal. Normalerweise sage ich dann doch ja, aber es macht Spaß. Meine Kinder verdrehen nur die Augen. Wo hängt der Hammer? Okay, lasst uns mal einen Augenblick von der Fantasie wegkommen. Denk aber daran, dass ich die Trilogie besitze und die Filme auswendig zitieren kann. Und eine Frage stellen. Wer ist hier der wahre Held? Ist es der Treadstone-Agent, der nicht stirbt, trotz zahlloser Anschläge, Kugeln, Unfälle oder Stürze? In Ludlums Beschreibung ja. Aber nicht in Wirklichkeit. In der Wirklichkeit ist der wahre Held Eamon. Die unattraktive Gestalt im Hintergrund der Geschichte, die im Morgenmantel ihren Kaffee trinkt. Der durchschnittliche Vater. Eamon ist ohne Frage die Kontrastfigur zu dem maskulinen Bourne. Aber ich sehe es andersherum. Sicher, Bourne findet das Gewehr. Aber weiß er denn, wo der Hammer hängt? Immerhin, Eamon war Manns genug, auf die beiden Kinder und den Hund aufzupassen, während seine Frau nicht da war. Würdest du deine Kinder bei Bourne lassen? Ich denke, nein. Als Eamon realisiert, wie Bourne seine Kinder und seine ganze Familie in unverantwortlicher Weise in Gefahr bringt, geht er instinktiv in den Lehrermodus. Wer hat den Nerv, Jason Bourne zu belehren? Ein Vater. Väter kommen todsicher in Stegreifpredigten über Fehlverhalten vor. Ganz klar, Eamon ist der einzige Erwachsene im Haus. Du kannst über deine Kinder wachen und sie den ganzen Tag verklärt darstellen, aber das ist sinnlos. Komm wieder, wenn du deine Waffe niederlegen und stattdessen ihre vollgemachten Windeln wechseln musst. Was macht dir mehr Angst? Ein lauernder Attentäter oder ein Kind mit vollen Windeln? Denk mal darüber nach. In ein paar Tagen muss Eamon den Propangastank bezahlen, den Bourne eingeäschert hat, um seine Haut zu retten. Er muss die Tür reparieren, die Bourne eingetreten hat, als er illegal in das Haus eindrang. Er wird sich den Fragen der Polizei stellen müssen. Zu alledem wurde seine Waffe benutzt, um einen unbekannten Mann zu töten, der jetzt auf einem Feld liegt. Er wird Hunderte von Dollar ausgeben müssen, um seine Kinder wegen des posttraumatischen Stresssyndroms therapieren zu lassen. Er wird sich dem wohl größten Übel, das Männer kennen, aussetzen müssen. Der Wohnungseigentümergemeinschaft. Und warte mal ab, bis seine Frau nach Hause kommt. Kannst du dir ihren Blick vorstellen? Er wird ihr erklären müssen, warum er Marie kennt. Es ist erstaunlich, bei wie vielen Büchern über biblische Männlichkeit wir uns wegen Eamon beschämen lassen. Nicht ganz so unmerklich verlieren Routinepflichten und Alltagsaufgaben ihren Pep. Wir vermeiden den Alltag wie die Pest. Viele christliche Bücher über Männlichkeit verursachen mit Absicht ein noch nicht abgeschöpftes Potenzial in unserer Seele. Das muss noch erreicht werden, um ein echter Mann zu sein. Wir müssen uns freimachen von der Gewöhnlichkeit eines Eamon, um die Männer zu sein, die wir sein können. Wir müssen diesen lästigen Urruf beantworten, dessen wir nicht habhaft werden können. Es ist unser innerer Jason Bourne, der uns ruft. Wir müssen beschützen, verteidigen und so weiter. Das ist der Appell. Aber solche Beschreibungen von Männlichkeit sind oft kontraproduktiv. In vielen Fällen geben sie bereits verantwortungslosen Männern noch mehr Grund zur Verantwortungslosigkeit. Lasst uns eine Tür aus den Angeln treten. Das alles wird maßlos verklärt, besonders die Beschreibungen in christlichen Büchern. Vieles davon hat mit biblischem Mannsein oder der Wirklichkeit gar nichts zu tun. Was, wenn Eamon ein Querschnittsgelähmter ist und keine Berge hinunterspringen kann? Was, wenn seine Frau Alzheimer hat? Was, wenn er in einer Poststelle arbeitet? Was, wenn er gar keinen Drang zu Abenteuern hat, sondern zu Scrabble? Was, wenn er Camping nicht mag? Was, wenn die Toilette verstopft ist? Wenn das biblische Mannsein, das wir anbieten, keinen Bezug zum Alltag oder zur Wirklichkeit hat, dann ist es das nicht. Vielleicht haben wir etwas überreagiert auf die Entmannung in unserer Kultur. Wir haben ein Stereotyp, Männer sind im Allgemeinen Trottel, gegen ein anderes, den Marlborough-Mann, ausgetauscht. Jesus kommt uneingeladen zu unserem Grillfest. Wenn wir Definitionen und Beispiele biblischer Männlichkeit vorbringen wollen, sollten wir dann nicht auf Jesus Christus schauen? Natürlich sollten wir das. Jesus war der perfekte Mann. Er ist der biblische Inbegriff von Männlichkeit. Aber unser Herr wird selten als Prototyp vorgestellt, auch nicht in christlichen Kreisen. Wir schauen auf biblische Figuren wie Mose, Elia oder Boas, aber sie alle deuten auf Jesus. Oder wir schauen auf historische Figuren, die wegen bestimmter Eigenschaften berühmt wurden, aber viele von diesen kannten Jesus nicht einmal. Jesus ist größer als alle. Viele einsichtige Menschen haben darauf hingewiesen, dass die Herausforderungen an die Männlichkeit aus unterschiedlichen Richtungen auf uns einströmen. Die kulturelle Neutralisierung des westlichen Mannes, androgynes Christsein, die weit verbreitete Geringschätzung alles Männlichen und so weiter. Die Welt verspottet Eamon. Ich hab's jetzt. Wir müssen nicht herumlaufen und uns dafür entschuldigen, dass wir Männer sind. Auf, Männer! Lagerfeuer! Messer! Schinken, 10 Knoten, die jedermann kennen sollte. Keine Diskussion mehr. Ich bin dankbar für alle, die das aussprechen wollen. Aber viele von denen, die vor einer Feminisierung der Männer in der Gemeinde warnten, haben es dann versäumt, eine aktuelle, biblische Lösung zu präsentieren. Ganz sicher hat Jesus keinen Rock getragen, aber er ballerte auch nicht mit einer Desert Eagle 14. Tut einfach so, als ob ihr wisst, was das ist. Der Punkt ist, entweder Jesus leidet unter solchen Übertreibungen, wobei er am Ende eher erscheint wie ein Jack Bauer, ein Moment Stille bitte, oder er wird gar nicht erst genannt. Ich fürchte, am Ende wirkt unsere Reaktion eher, nun, kindisch. Wir sollen keinen William Wallace nachahmen, sondern Jesus Christus. Nur er kann schwache Männer in echte umgestalten und Jungen zu Männern werden lassen. Ehrlich gesagt, ich denke, wir meiden Jesus, weil er mit unseren Vorstellungen kollidiert. Selbst Jesus wird der populären christlichen Vision von Männlichkeit nicht gerecht. Und begründete doch das Christentum. Wenn du auf Christus schaust, erblickst du wahre Stärke, Tapferkeit, Charakter, Entschlossenheit, Eifer, Überzeugung, Ausdauer und Mut. Aber wie alle Dinge an Christus ist auch das nicht direkt ersichtlich. Er kommt nicht mit Draufgängertum daher, sondern in Demut. Wahre Stärke zeigt sich in Zurückhaltung und nicht in Herrschaft. Standhaftigkeit erweist sich in stillem Leiden, nicht in Dickköpfigkeit. Charakter zeigt sich in Beständigkeit und nicht am Status. Entschlossenheit wird deutlich in Geduld und nicht in eigensinniger Streitlust. Wahrer Eifer ist auf Gott ausgerichtet und kann nicht in Selbstbestimmtheit gefunden werden. Wahre Stärke liegt darin, zu tun, was du musst und nicht, was du lieber tun würdest. Was wir lieber tun wollen, ist meist einfacher. In einem Wort, Stärke ist Beherrschung. Wenn Jesus so ist, wie ein Mann sein sollte, dann muss notwendigerweise jede biblische Definition von Männlichkeit das Kreuz in sich tragen. Das Kreuz und Jesus sind gleichbedeutend. Im Zentrum biblischer Männlichkeit steht das Kreuz Christi und damit verbunden ist sein Opfer. Das Weglassen des Opfers bedeutet für die populären Versionen von Männlichkeit in christlichen Kreisen das Verpassen der Wirklichkeit. Den Aussagen Jesajas zufolge war Jesus so gewöhnlich, dass er hätte unbemerkt bleiben können. Er war ein demütiger Zimmermann, mit einem so typischen Beruf wie nur irgend möglich. Die antike Entsprechung des Informatikers. Jesus wurde ins Gesicht geschlagen und konterte nicht mit einem grandiosen Schlag auf den Hinterkopf. Er wurde mit Worten attackiert und zerlegte seine Feinde nicht mit messerscharfen, sarkastischen Retourkutschen. Als sie ihm ins Gesicht spuckten, rastete er nicht aus und verteidigte auch nicht seine Ehre. Als er fälschlicherweise angeklagt wurde, stand er nicht für sich selbst ein und benutzte keine vernichtenden Argumente. Er hätte gewusst, wo das Gewehr zu finden ist, denn er ist allwissend. Aber er hätte es nicht benutzt. Wie sieht es jetzt mit der männlichen Prahlerei aus? Wir würden Jesus niemals zu unserem Grillfest einladen. Das ist der Punkt bei Jesaja. Wie man eine Waschschüssel auf einfache Weise benutzt. Jesus warnte seine Apostel vor der Neigung zu verklärten Vorstellungen von Männlichkeit und Autorität, von denen auch wir uns leiten lassen. Er demonstrierte nicht Macht und Durchsetzungsvermögen, sondern Demut und Dienst an anderen. Er hatte mit diesen ersten Motiven nichts am Hut. Im Laufe der zusammen verbrachten 3 Jahre verwandte Jesus mehr Zeit damit, dieses Klischee aus den Gedanken der Jünger zu vertreiben, als mit irgendeinem anderen Thema. Und das fortwährend. Er lehrte sie, was es bedeutet, in seinem Königreich ein Mann zu sein.
Jesus aber rief sie zu sich und sprach: Ihr wisst, dass die Herrscher ihre Völker unterdrücken und die Großen ihre Macht gegen sie einsetzen. Unter euch soll es nicht so sein, sondern wer unter euch groß sein will, sei euer Diener, und wer unter euch der Erste sein will, sei euer Knecht. So wie der Menschensohn nicht gekommen ist, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben hinzugeben als Lösegeld für viele. Matthäus 20, die Verse 25 bis 28.
Während seine Jünger darüber stritten, wer Jesus bei seiner Inthronisierung am nächsten sitzen würde, hielt Jesus sie dazu an, auf ihre Plätze zu verzichten. Während sie sich um die besten Plätze in seinem Kabinett stritten, zeigte er ihnen, wie man als ein Diener eine Waschschüssel benutzt. Sie debattierten sogar noch am Abend seiner Verhaftung über ihre Bedeutung und Macht. Dieses Bild von Jesus, dem Schöpfer des Himmels und der Erde, der wie ein gewöhnlicher Diener auf seinen Knien seinen Jüngern die Füße wusch, ist das vollkommenste Vorbild für Männlichkeit, das uns bekannt ist.
Jesus aber wusste, dass der Vater ihm Macht über alles gegeben hatte und dass er von Gott gekommen war, und wieder zu Gott ging. Er stand vom Tisch auf, zog sein Obergewand aus und band sich ein leinernes Tuch um. Dann goss er Wasser in eine Waschschüssel und begann, den Jüngern die Füße zu waschen und mit dem Tuch abzutrocknen, das er sich umgebunden hatte. Johannes 13, die Verse 3 bis 5. Biblische Männlichkeit ist dienende Leiterschaft. Sieh mal, ich weiß, dass Jesus mit einer neunschwänzigen Katze in der Hand zum Tempelplatz ging. Zweimal. Es muss hammermäßig anzusehen gewesen sein. Aber bilde daraus nicht die Version biblischer Männlichkeit, die du dir wünschst. Es ist nicht so, wie du denkst. Er war ehrlich empört über ihre Kommerzialisierung des Opfersystems. Das Zentrum der Anbetung war verdorben. Weil er das tat, wurde er zur Zielscheibe. Er stand alleine da. Es wäre das Gleiche, wenn du sonntags, mitten in der Predigt, aufstehen und deinen Pastor tadeln würdest, weil er sich vom Evangelium abgrenzt, um dem Pragmatismus gerecht zu werden. Was? Du willst nicht so weit gehen für die Wahrheit? Feigling! Die Männer, auf die Helden sich verlassen, sind meine Helden. Biblisches Mannsein ist nicht schwer zu verstehen. Die Männer, nach denen wir Ausschau halten, sind demütig, still und treu im Kleinen. Sie sind wie Imen. In unserer Literatur können wir sie immer im Hintergrund entdecken. Sie besitzen all die Tugenden, die den Rest von uns unreif und selbstsüchtig erscheinen lassen. Selbstdisziplin, Weitblick, Festigkeit, Sicherheit und Beständigkeit. Sie sind verlässlich. Was für ein niederschmetterndes Wort für die Mehrheit der Männer. Ich empfinde sie als außergewöhnlich und einmalig. Da ist keine Großspurigkeit und kein Bombenerfolg, sondern Beständigkeit. Sie sind der Typ Mann, auf den sich der Rest von uns verlässt. Sie brauchen wenig Antrieb in ihrer Rolle. Sie wissen um die Wichtigkeit eines ausgeglichenen Kontos, bezahlter Rechnung, rechtzeitig, des Rasenmähens, jede Woche, des Ölwechsels, alle 10.000 Kilometer. Sie wissen, wo der Hammer hängt und scheuen sich nicht, ihn zu benutzen. Sie sind Ehemänner und Väter. Meine Helden sind die normalen Typen, die normale Sachen gut machen. Keine normalen Männer, die, um ein Klischee zu gebrauchen, außergewöhnliche Dinge tun. Viele Männer schauen auf die Monotonie des häuslichen Daseins und sehnen sich nach spektakulären Dingen in ihrem Leben. Das ist der Grund, warum so viele Männer ihre Frauen und Familien verlassen, um aufregendere und beeindruckendere Aktivitäten zu suchen. Das ist der Grund, warum Ehemänner und Väter sich mit ihren Frauen und Kindern langweilen und sich der Bequemlichkeit hingeben. Sie sind ich-bezogen, nicht opferbereit. Die Gemeinde trägt immer mehr zu dieser Gesinnung bei. Unsere größte Sorge scheint der Fortschritt ihrer Selbstfindung zu sein. Es ist natürlich wichtig, dass du dich in deiner Haut wohlfühlst und dich für deine Maskulinität nicht schämen musst. Diese Geisteshaltung ergänzt doch nur die Natur biblischer Männlichkeit. Sie bestimmt sie aber nicht. Darum ist das Kreuz Jesus so zentral für das Mannsein. Es ist die einzige Wahrheit, welche die alltäglichen Erfahrungen von Ehemännern und Vätern zum aufregendsten Abenteuer überhaupt macht. Wir sind Diener, keine Spione. Die Möglichkeit, in der Bedeutungslosigkeit zu landen, weil wir uns für andere aufopfern, erfordert weit mehr Mut als die Selbstfindung. Was uns mit starker Leidenschaft bei unserer Pflicht hält, ist das Bild Christi, wie er uns auf Knien dient. Es sind die einfachen Dinge, zum Beispiel, wenn ich mein schlafendes Kind ins Bett bringe, das mit verschwitzten Haaren an meiner Schulter ruht. Es braucht mich dafür. Aber dahinter und hinter den tausend anderen Gelegenheiten des Transportierens steht eine größere Wirklichkeit. Sein ganzes Leben hängt an meinem. Mich bewegt diese Wahrheit mehr als alles andere. Ich liebe meine Kinder wirklich zutiefst. Welch großartige und wichtige Verantwortung doch in dieser Realität steckt. Ich liebe das so sehr. Mannsein bedeutet zum Beispiel auch, mit meiner Frau auf dem Boden zu kauern und über den Verlust der Zwillinge zu weinen. Die gleiche Schulter,
Doch hier geht es um eine andere Etappe, die es zu überwinden gilt. Ihre Zerrissenheit wird von meinem Mitgefühl getragen. Das ist der echte Stoff, nicht Fantasie. Es ist nicht so prickelnd wie ein Messerduell, aber es erfordert mehr Kraft und ist weit ergreifender für die Seele eines echten Mannes. Muriel, die Ehefrau von Robertson McKilkin, dem ehemaligen Präsidenten der Columbia International University, wurde auf dem Höhepunkt der Karriere ihres Mannes mit der Diagnose Alzheimer konfrontiert. Alzheimer, die schleichende Dunkelheit, ereilt seine Opfer mit einer immer weiter fortschreitenden Demenz, bis die Persönlichkeit hinter dem Durcheinander eines verwirrten Geistes verschwindet. Diese Krankheit ist viel zu weit verbreitet unter unseren alten Menschen. Teil dieses Verlustes ist nicht allein der langsame physische Tod einer Person, sondern auch die zunehmende Zerstörung der Würde dieser Person. Wenn du es nicht selber miterlebt hast, weißt du nicht, wie hart es ist, in die erschrockenen Augen einer Mutter oder eines Vaters zu blicken, die plötzlich vergessen haben, wie eine Tür zu öffnen ist. In ihrem Bemühen, ihre Eltern zu ehren, scharen sich erwachsene Kinder um ihre Eltern, um ihre Würde zu schützen, während sie zuschauen müssen, wie diese in die Verwirrung versinken. Anfangs war Robertson noch fähig, zwischen seiner Verantwortung als fürsorglicher Ehemann und Präsident einer erfolgreichen Institution zu jonglieren. Aber schon bald gelang es nicht mehr, beides unter einen Hut zu bringen. Während dieser Zeit rang er um eine unausweichliche Entscheidung. Heimeinweisung oder nicht? Ein eindringliches Bild kam ihm in den Sinn.
Könnte überhaupt jemand sie lieben? Geschweige denn sie so lieben wie ich? Ich habe oft diese leeren, teilnahmslosen Gesichter gesehen, wenn sie aufgereiht in ihren Rollstühlen auf den Gängen solcher Einrichtungen darauf warteten, dass ein geliebter Mensch für einen kurzen Besuch vorbeikam.
Irgendwann gab Robertson seinen Posten als Präsident auf, um seine Schüssel als Diener, Ehemann, aufzunehmen. Er ließ Prominenz und Einfluss hinter sich für eine Stellung in Knechtschaft. Viele Menschen meinten, diese Entscheidung wäre in vielerlei Weise bedauernswert gewesen, denn schließlich gab er eine Menge auf. Wenn er nach den Beweggründen für seine Entscheidung gefragt wurde, antwortete er immer gleich: Sie ist mir eine so große Freude. Ich muss nicht für sie sorgen, ich helfe nur. Daraufhin erheben die Engel im Himmel sich beifallgebend. Es ist ehrfurchtgebietend, wenn wir Männer es richtig machen. Das ist wahrer Mut.